Ich bin im südlichen Burgenland aufgewachsen, in Oberwart, und habe dort meine Kindheit verbracht, ganz unaufgeregte, ganz normale, einfache Kindheit. Und bin dann irgendwann mal, wie so viele Burgenländer, nach Wien gegangen, um zu studieren, und bin dann in Wien hängen geblieben.
Martina Schloffer ist in Wien hängen geblieben, aber sie hat Wien auch regelmäßig und immer wieder für lange verlassen, um in den Kosovo zu reisen, in den Irak zu fliegen, nach Eritrea oder in den Libanon, um nach Thailand aufzubrechen, in den Vietnam, nach Sri Lanka oder in Richtung der Philippinen. Martina Schloffer arbeitet seit über 25 Jahren für das österreichische Rote Kreuz im Bereich der Katastrophenhilfe, im Bereich Wiederaufbau. Sie war in Kriegsgebieten im Einsatz, sie hat nach Sturmkatastrophen oder nach Erdbeben geholfen.
Man muss selbst schon sehr stabil sein und gesund sein.
Heute ist sie stellvertretende Leiterin des Bereichs Einsatz und internationale Zusammenarbeit beim österreichischen Roten Kreuz. Wie bereitet man sich darauf vor, wenn man weiß, man geht als Helferin in einen Krieg? Wie denkt man über das Miteinander, wenn man einmal so viele blutige Konflikte mit eigenen Augen gesehen hat? Und wann muss man eigentlich aufhören zu helfen, um sich selbst zu schützen?
Das war einer der besten Zufälle meines Lebens, muss ich sagen. Also ich muss gestehen, ich habe wenig über das Rote Kreuz gewusst nach dem Studium. Mir war klar, dass ich für eine Organisation arbeiten möchte, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn, und ich arbeite nicht in die Taschen von Aktionären oder für mich unsichtbaren Profiteuren. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt war dann, und das ist jetzt ein bisschen egoistisch, aber so war es halt, ich wollte ganz viel reisen. Und ich wollte wo arbeiten, wo ich ganz viel reisen kann. Und ich bin dann eher zufällig auch wirklich beim Österreichischen Roten Kreuz gelandet, während meines Doktoratsstudiums. Habe dann sehr schnell mein Doktoratsstudium aufgegeben, weil das war nicht kombinierbar. Und bin mit großer Leidenschaft in dieses Rote Kreuz reingefallen und habe eine Begeisterung dafür entwickelt, die bis heute anhält.
Handelswissenschaften hat Martina Schloffer studiert und startet danach beim Österreichischen Roten Kreuz als Assistentin des Generalsekretärs. Bald schon zieht es sie in die Katastrophenhilfe. Ob der Wert des Helfens etwas ist, das sie schon von zu Hause mitbekommen hat? Mit zwei Geschwistern ist sie im Südburgenland aufgewachsen. Die Eltern hatten einen Tischlereibetrieb.
Was ich ganz, ganz stark aus dem Elternhaus gekriegt habe, war sehr, sehr starke moralische Verantwortung. Ja. Also, dass man einfach seine Verpflichtungen hat, dass man fair sein muss, dass man sich an moralische Standards hält. Und ich habe das bewusst natürlich nie wahrgenommen, aber später ist mir das dann irgendwann klar geworden. Zum ersten Mal, wie ich gesehen habe, dass es Leute gibt, die das nicht haben. Ja, und dann habe ich überlegt, wo kommt das her, und habe dann schon auch gesehen, dass das aus dem Elternhaus kommt. Und das ist etwas, was mich auch heute noch sehr, sehr, was mich trägt, im Sinn von was denke ich, was ist richtig, was soll man tun und was soll man nicht tun und wie soll man leben und wie soll man nicht leben. Mein Vater hatte diesen Tischlereibetrieb, ja, und ich kann mich erinnern, natürlich war das nicht immer leicht finanziell. Und ich so als locker, flockig, 12-, 13-jährige Teenager, Pubertäre, habe gesagt, naja, dann gehen wir halt in den Konkurs und dann ist alles weg und wir fangen von vorn an. Und mein Vater hat gesagt, das geht nicht, wir haben 50 Familien, die von uns abhängig sind, und für die müssen wir da sein, unsere Mitarbeiter. Und das ist etwas, was ich mir heute noch merke, oder heute noch weiß, das geht es nicht um uns, da geht es um unsere Mitarbeiter. Also das ist, ja, das habe ich mir sehr lang gemerkt und merke ich mir offensichtlich immer noch. Ja.
Nicht nur moralisch hat das Elternhaus sie geprägt, auch eine Liebe zum Holzarbeiten ist bis heute vorhanden.
Nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, Tischlerin zu werden, hätte ich sehr gern gemacht. Ich bastle auch immer noch ständig mit Holz herum, auf meine leidenhafte Weise. Aber nein, das war einfach nicht der Weg damals. Ja.
Ihr Bruder übernimmt die Tischlerei, Martina Schloffer geht zum Roten Kreuz. 1999 hat sie ihren ersten Einsatz im Kosovo, damals ist sie 29 Jahre alt. Bis heute sind viele weitere Stationen gefolgt.
Also ich habe irgendwann mal ausgerechnet, dass ich 6 Jahre meines Lebens in Südostasien verbracht habe. Ich war in einer unserer Regionaldelegationen in Thailand, wo wir 11 Länder betreut haben und geschaut haben, was brauchen die Rotkreuzorganisationen dort, wie kann man ihnen helfen, besser, stärker zu werden für ihre eigene Bevölkerung. Und dann auch direkt in der Nothilfe, eben zum Beispiel nach dem Tsunami, direkt danach in Ost-Sri Lanka und dann später in Colombo. Ich war in Eritrea, wo wir nach dem Konflikt mit Äthiopien gearbeitet haben. Ich war im Irakkrieg 2003, gleich nach dem Sturz quasi des Regimes damals, war ich da bei den Ersten dabei, die vor Ort waren. Ich war in einem Libanonkrieg 2006 im Libanon. Ich war in einigen Erdbeben, immer wieder kurz vor Ort, also Indien, Haiti. Ich war auf den Philippinen 2 Jahre im Wiederaufbau nach diesem ganz, ganz großen Taiphun. Da war ich 2016, 17, 18.
Auch Osttimor, Kambodscha, der Vietnam und Usbekistan haben schon zu ihren Arbeitsorten gezählt.
Wenn wir uns das Rote Kreuz anschauen, wir kommen aus dem Krieg im Grunde. Ja. Das Rote Kreuz wurde gegründet, um Erste Hilfe im Krieg zu geben. Und diese Arbeit in bewaffneten Konflikten ist für uns immer noch ein Kerngebiet der Arbeit. Man organisiert sehr, sehr viel in Wirklichkeit und ist immer so ein bisschen in der zweiten Reihe und ganz selten in dieser ganz ersten Ersthelferreihe, weil da eben die Menschen vor Ort schon da sind und das auch besser können. Die kennen ihre Kultur, die kennen ihre Sprache, die kennen ihre Menschen, die wissen, wie vor Ort das gemacht wird, welche Medikamente bekannt sind den Leuten, welche nicht. Es gibt ja Ersthelfer, es gibt Ärztinnen, Ärzte, es gibt medizinische Systeme in fast allen Ländern und die sind ja immer noch da. Also eigentlich ist unsere Aufgabe, wenn wir da international reingehen, ist zu schauen, dass die arbeiten können und zu schauen, dass der Nachschub kommt, das medizinische Material, dass die Strom haben in ihrem Krankenhaus, dass die Wasser haben, dass das alles funktioniert in den Versorgungen, also Erste-Hilfe-Posten in den Krankenhäusern etc. Nur ganz, ganz selten eigentlich, dass wir selbst dann auch noch Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel wohin schicken, weil das ja auch ein Problem ist mit Sprache. Ja? Da brauche ich ja für jede Ärztin, für jeden Arzt einen Übersetzer dabei für die Menschen, wenn ich die nach Sri Lanka schicke.
Bevor sie erstmals in ein Konfliktgebiet geschickt worden ist, hat sie gezielte Trainings durchlaufen. Unter anderem wird sie auch darauf vorbereitet, wie man sich verhalten muss, wenn man selbst in Gefahr gerät, zum Beispiel in einem Feuergefecht.
Beim finnischen Roten Kreuz habe ich dieses Training gemacht mit der finnischen Armee, irgendwo in einem finnischen Wald. Und es klingt jetzt absurd, aber es war so. Und da erkennen schon die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sie dafür geeignet sind oder nicht. Also wir hatten damals schon, also das Training war so hart, dass wir am Abend auch immer psychologisches Debriefing gebraucht haben. Und da sind die Ersten, haben dann da schon gesagt, nein, ja, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Die konnten es nicht mal in der Übungssituation, ja, weil das ist ja wirklich sehr realistisch dann. Und da kann man das auch vorher dann schon sehr schnell erkennen, ja, kann ich das, will ich das? Oder will ich das nicht? Da werden so eben so Angriffe, zum Beispiel Schießereien, man fährt mit dem Auto durch eine Passage und plötzlich kommen die Schüsse von allen Seiten, natürlich nicht echt. Ja. Aber trotzdem, man muss wissen, wo muss ich hin jetzt mit dem Fahrzeug, steige ich aufs Gas oder bleibe ich stehen und verstecke mich hinterm Fahrzeug, von wo kommt der Angriff? Also diese Dinge muss man schon auch lernen, obwohl man auch sagen muss, dass es nie passieren sollte. Also es ist ja so, dass wir durch unser Zeichen geschützt sind und das sollte auch in bewaffneten Konflikten allen Kämpfenden bekannt sein. Aber Die Gefahr, dass man da in ein Kreuzfeuer irgendwo aus Versehen kommt, die gibt es natürlich immer. Ja? Also nichts ist ganz sicher.
Zu jung soll man nicht sein für die Katastrophenhilfe. Das österreichische Rote Kreuz hat dafür derzeit ein Mindestalter von 26 Jahren vorgesehen. Und auch Abenteuerlust sollte kein Grund für einen Auslandseinsatz sein.
Wenn ich in einem Konfliktgebiet arbeite, dann habe ich am Abend habe ich um 18 Uhr zu Hause zu sein und nicht einmal mehr auf den Balkon zu gehen. Da gibt es diesen regelmäßigen Funkkontakt, da gibt es ganz fixe Regeln und das, auch das muss man lernen, dass ich mich ganz, ganz genau an sowas halten kann. Man darf nicht zu jung sein, man darf auch nicht zu alt sein, aber das ist eine sehr schwierige Entscheidung, finde ich heutzutage, weil das Alter, da gibt es diese körperliche Fähigkeit, ja, und wir sind draufgekommen, es gibt Menschen, die sind 36 und sind körperlich zu alt für einen solchen Einsatz, weil der Körper nicht gesund genug ist dafür. Und dann gibt es 70-Jährige, die man körperlich da reinschicken würde, problemlos, weil die sind fit. Ja? Also das ist ein sehr, sehr relativer Ansatz.
Sehr geprägt hat Martina Schloffer ihre Arbeit im Irakkrieg im Jahr 2003. Es war ihr erster aktiver Konflikteinsatz. Wie wichtig es ist, für die Menschen da zu sein, hat sie dort gesehen. Und wie gute Hilfe aussieht, hat sie gelernt.
Ich kann mich erinnern, wir hatten 400 Mitarbeiter, die nur Wasserleitungen repariert haben. Also diese, wie kann ich gut helfen, muss mir das vor Ort anschauen, wo kann ich mit wenig Aufwand eigentlich einen großen Multiplikatoreffekt erzielen. Ja, also wenn ich sage, eine ganze Stadt hat kein Wasser, was tue ich dann? Und unser Team konnte da hingehen ins Wasserwerk und die haben sich das angeschaut und haben gesagt, ja, da gibt es eine Pumpe. Das Wasserwerk muss mit einer Pumpe die Stadt versorgen. Die Pumpe funktioniert nicht, weil sie kein Diesel für einen Generator haben. Ja, und dann zu sagen, okay, wir müssen den Diesel bringen, damit der Generator funktioniert, damit die Pumpe anspringt, die ganze Stadt hat wieder Wasser. Und diese Dinge, die man von außen einfach nicht sieht, vor Ort wirklich im Kleinen täglich zu erleben, wie kann ich gut helfen? Natürlich ist das nur ein Tropfen am heißen Stein. Ja. Sehr, sehr prägend auch diese ganz essentielle Rotkreuzarbeit, wo wir die Menschen auch in den Gefangenenlagern und die Gefangenen auch besuchen, ja, und schauen, wie werden sie behandelt, wie geht es ihnen da, werden sie entsprechend der Genfer Abkommen behandelt. Das ist eine ganz spezielle Rotkreuzrolle. Die wird ganz neutral und unparteilich gemacht, völlig irrelevant, auf welcher Seite die waren oder sind, die da jetzt im Gefängnis sind. Wir gehen da hin und schauen, dass sie korrekt behandelt werden. Egal, welche politische Position sie haben, welche Religion sie haben, welche Einstellungen sie haben. Sie werden nur als Menschen betrachtet. Und als Menschen muss ihnen eine gewisse Würde sichergestellt werden und eine gewisse Mindestbehandlung. Und das auch wirklich nicht nur in der Theorie zu lesen, sondern vor Ort zu sehen, zu erleben und da zu sein, das war für mich was ganz, ganz Wichtiges, ganz abgesehen von diesen natürlich sehr prägenden Konflikterlebnissen. Das ist schon klar, ja, mitten in einem Konflikt zu sein, wo jede Nacht geschossen wird und jede Nacht und auch tagsüber immer wieder bewaffnete Auseinandersetzungen sind, obwohl internationale Medien berichten, da ist jetzt Frieden, da ist jetzt erledigt und gewonnen oder sonst was. Natürlich auch das. Also ich glaube, Dinge und auch Medienmeldungen und was wir so hören den ganzen Tag sehr zu hinterfragen und kritisch zu betrachten und den Dingen sehr auf den Grund zu gehen. Das habe ich dort, glaube ich, am meisten gelernt.
Martina Schloffer weiß, wie es sich anfühlt, in einem Kriegsgebiet aufzuwachen, was es heißt, sich dort zu bewegen. In akuter Lebensgefahr hat sie sich nie gefühlt, sagt sie, aber...
Man weiß nie, was man nicht weiß, gell? Ich hatte ein paar Mal großes Glück.
Und es gibt Ereignisse, die sich eingebrannt haben, wie jener Tag im Irak.
Mir ist es einmal passiert, da war eine Fahrt geplant in eine andere Stadt. Und ich musste diese Fahrt absagen. Und genau an diesem Tag, an diesem Vormittag, wo ich hätte fahren sollen, ist ein Kollege von mir genau auf dieser Strecke umgekommen. Das war ganz, ganz dramatisch für uns. Also der ist erschossen worden und es hat dann gedauert, bis wir da irgendwie rausfinden konnten. Und bis unsere Leute, wir mussten dann alle natürlich stoppen, weil man dann nicht weiß, ist das ein Angriff auf das Rote Kreuz oder war das ein Zufall oder ist das, warum ist das passiert? Das müssen wir dann natürlich versuchen herauszufinden.
Man selbst weiß, worauf man sich einlässt, wenn man sich auf einen Einsatz begibt. Man selbst ist trainiert, geschult und vorbereitet, sagt Martina Schloffer. Schwieriger ist es, mit der Angst der Angehörigen umzugehen.
Für sich selbst trifft man eine Entscheidung und man ist eben auf gewisse Weise trainiert. Man kann nie ausschließen, dass einem was passiert, natürlich, ja. Aber man ist trainiert, man weiß, in welches Sicherheitssystem man eingebettet ist, man hat ganz genaue Regeln, man weiß, wie man sich zu verhalten hat und kann das gut einschätzen. Und genau das ist das, was die Menschen, die hier bleiben, natürlich nicht sehen und nicht so gut wissen können, nicht? Und die einfach die Nachrichten sehen und Angst haben. Und das, glaube ich, ist der schwierigere Punkt. Also dieses Wissen, okay, Achtung, da sitzt meine Mutti zu Hause und hat Angst um mich. Das ist das Schwierigere. Ja. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, auch für unsere Mitarbeiterinnen. Wir haben das jetzt wieder bemerkt. Wenn Leute jetzt entscheiden müssen, gehen sie in die Ukraine oder nicht, die eher sagen, ich würde schon gehen, ja, aber ich kann das meinen Eltern nicht antun.
Die eigene Grenze. Gibt es den Punkt, an dem man aufhören muss zu helfen, um sich selbst zu schützen?
Ja, man muss sich rausnehmen manchmal. Also mein Selbstschutz setzt eben ein bei dem, wo für mich das Leid von einem anderen Menschen so, wo ich das, wenn ich im Einzelnen einfach nicht tragen kann, wo ich mental mich rausnehmen muss, ja, wo ich dann sagen muss, okay, ich muss es schaffen, eine mentale Distanz, ich kann nicht mitleiden, Mitleiden bringt nichts, dann muss ich selbst mich da dazulegen und weinen, sondern ich muss mich jetzt mental distanzieren und muss beginnen, hier Hilfe zu organisieren, soweit ich nur kann. Also dieses mentale Zurücktreten, ich stelle mir vor, dass die Ärztinnen und Ärzte das machen, wenn sie Leben retten. Die können ja auch nicht mitleiden, sie müssen sich mental rausnehmen und sachlich, professionell helfen. Also das ist eines. Und das Zweite natürlich, man muss selbst schon sehr stabil sein und gesund sein, um dem Druck standzuhalten. Also wenn man merkt, dass man selbst gerade in einer labilen oder nicht so starken Phase in seinem Leben ist, ist es besser, manche Dinge nicht zu machen oder sich nicht freiwillig zu melden für einen Einsatz, weil man da eigentlich nicht gut arbeiten kann, ja? Und nur seine Kolleginnen und Kollegen belastet. Also da gab es schon so Phasen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich zurücknehmen. Ich weiß nicht, ob das sehr persönlich ist, nur für mich, oder ob das allgemeingültig ist. Aber was mir auffällt, ist, dass man immer weniger stumpf wird. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 20er Jahren, wie ich begonnen habe, das mit viel mehr Distanz sehen konnte und mich viel besser distanzieren konnte von Einzelschicksalen, als ich das jetzt kann. Es wird immer mehr. Also jede Erfahrung, die man hat, habe ich das Gefühl, sitzt da drinnen. Und wenn eine neue dazukommt, wird der Berg höher. Und sie wachen auch alle wieder auf. Ja. Also der Beginn des Ukraine-Konflikts jetzt, wenn ich das zum Beispiel auch in Bildern sehe, die Nachrichten, wacht alles bei mir auf, was ich vorher gesehen habe und erlebt habe. Ich ertrage es fast nicht, muss ich gestehen. Und ich bin sehr froh, dass ich eine Arbeit habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann zumindest was tun. Die Energie kommt wirklich aus dem, okay, ja, aus dem, wir haben da jetzt was geschafft, wir gemeinsam oder ich, da habe ich, weil ich mich eingesetzt habe, konnte ich einen Unterschied machen. Da kommt ganz, ganz viel Energie zurück. Ja. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und natürlich auch dann zwischendurch aus dem Gespräch mit anderen, die auch diesen Sinn sehen und verstehen und auch daran glauben, dass man da einen Unterschied machen kann. Was sehr das Gegenteil eher ist, eben was sehr Energie rauszieht, sind eben Menschen, die dann sagen, mach das, bringt das überhaupt was, dass du da hilfst, das ist eh morgen wieder kaputt. Ja. Also das ist sehr, da versuche ich mich ganz, ganz fernzuhalten dann.
Denn es sind eben die Erfolgsmomente, die Momente des Gelingens, die Kraft geben.
Wenn ich an die ganz ersten Momente denke, wo wir damals diese riesige Nachbarn-Notaktion gemacht haben im Kosovo, ein Dach über dem Kopf, wo wir in 3 Monaten von September bis Dezember gearbeitet haben, dass ganz, ganz viele Familien zumindest ein Zimmer haben in ihrem Haus, wo sie überwintern können. Und dann steht man in so einem Haus und ich kann mich erinnern an ein Kind, das da stand und mich wirklich mit so, also sie hat extra ein Freundschaftsband für mich, ein Mädchen war das, ein Freundschaftsband für mich geknüpft, weil das war ihr Danke, ich habe das immer noch, dieses Band, das war ihr Danke für mich, weil wir das geschafft haben, dass sie da dieses Zimmer haben in diesem unglaublich zerstörten Haus, ja. Und dass sie da jetzt wieder zu Hause sein können. Und das hat man auch, gab es dann mehrmals in anderen Situationen, wo einfach Menschen sagen, wir wissen, es ist nicht viel, aber danke, ja, ihr habt uns jetzt einmal für die nächsten Monate weitergeholfen und ihr seid da. Ihr seid da.
Heute ist Martina Schloffer 52 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und darum aktuell nicht persönlich vor Ort in Konfliktgebieten. Ihr letzter Einsatz liegt momentan 3 Jahre zurück.
Ich habe eben Kinder, die in einem Alter sind, wo sie eine Stabilität, auch eine lokale Stabilität brauchen und auch eine Stabilität in Präsenz und eben genau diese Ängste haben, wie Eltern sie haben. Wenn Mami da jetzt einfach in ein Kriegsgebiet geht, die verstehen das ganz genau, was das bedeutet und dass das trotzdem gefährlich sein könnte. Und das will ich ihnen nicht antun, weil sie eben nur die Angst haben und noch nicht das Wissen um die Vorkehrungen.
Ins Ausland zieht es sie aber trotzdem nach wie vor, derzeit aber statt auf Einsatz auf Urlaub.
Ich reise immer noch wahnsinnig gern. Ja. Also ich habe aufgehört zu zählen, irgendwo bei 90 oder 100 Ländern, in denen ich war, aber ich sehe gerne andere Kulturen. Ich begebe mich gerne einfach in diese Fremde und versuche sie zu verstehen. Und natürlich kann man das nicht in einem Urlaub. Nicht? Also selbst wenn man 2, 3 Jahre irgendwo wohnt, ist man immer nur, ich stelle mir das immer vor, man ist wie ein Theaterbesucher, der auf eine Bühne schaut. Immer noch. Ja. Aber man kriegt dann immer mehr mit. Man wird schon, eine gewisse Erfahrung sammelt man, dass man lernt, worauf man schaut. Ich würde bis zum Südpol fahren, wenn ich das vertreten könnte, klimatechnisch.
Seit über 25 Jahren ist Martina Schloffer für das österreichische Rote Kreuz im Einsatz und leistet Katastrophenhilfe. Heute ist sie stellvertretende Leiterin des Bereichs Einsatz und internationale Zusammenarbeit. Was lernt man über Konflikte, über den Menschen, wenn man Kriegssituationen und Katastrophen so hautnah miterlebt? Woran glaubt man dann noch?
Ich glaube an das Gute. Ich glaube einfach, dass es einen Unterschied macht und dass jeder von uns im Kleinen und im Einzelnen durch seine täglichen Aktionen einen kleinen Unterschied machen kann. Und dass man nicht verzweifeln darf angesichts dieser großen, großen Probleme, die wir sehen, wo wir sagen, meine Güte, der Klimawandel, Kriege, Konflikte, es ist nicht nur Ukraine, da ist Jemen, da ist Äthiopien, da gibt es so viele Konflikte auf der Welt, dass wir nicht da sitzen und sagen, da kann man eh nichts machen, sondern dass wir, und wenn wir nur für einen einzelnen anderen Menschen einen Unterschied machen können, dass es das wert ist. Also für mich auch bei den afrikanischen Konflikten, wo man oft, da hilft man und versucht in einem Dorf etwas den Menschen zu geben, auf dass sie Saatgut haben, dass sie wieder eine Ernte haben für das nächste Jahr, dass sie nicht hungern müssen. Und dann fährt da ein Krieg drüber und es ist alles wieder kaputt nach ein paar Monaten. Um wieder hinzugehen und wieder den Menschen, die rappeln sich auf, die wollen weiterleben und dass man diesen kleinen Unterschied trotzdem machen kann und wenn man wieder nur für 10 Monate ihnen was gegeben hat und sie wieder Hoffnung haben und weiterleben können und nicht nichts tun. Ja. Und das ist was für mich, ich glaube, wir können auch im Einzelnen hier in Österreich, ja, da kann jeder was Kleines tun. Und das habe ich für mich gelernt in dieser ganzen Verzweiflung, dass die einzelne Tat zählt.